Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Battlefield 6 ist auf dem Markt und hat mal eben 7 Millionen Kopien in 5 Tagen verkauft. Läuft also nicht schlecht. Und was auch nicht schlecht läuft, ist die Technik. Denn Battlefield 6 läuft ziemlich rund und man muss ja leider sagen, wir sind es ja momentan und in den letzten Monaten und Jahren gar nicht mal so sehr gewohnt, dass neue Spiele auch von AAA-Entwicklern oder gerade von AAA-Entwicklern einfach nicht so rund laufen. Vor allem im Vergleich zum Vorgänger Battlefield 2042, das lief ja schon so eher semi-gut, aber Battlefield 6 macht es jetzt besser und darüber wollen wir ein bisschen quatschen. Warum läuft es besser und warum ist in den letzten Monaten und Jahren die Optimierung von Spielen ein bisschen im Argen? Ja, Alex, Mensch, du bist auch dabei. Hallöchen.
Ja, grüß dich.
Ja, sag, wir steigen direkt ein. Sag mal, wie lief's denn so im Ersteindruck Battlefield 6 bei dir?
Also ich habe Battlefield 6 schon in den offenen Betas angeschaut, wie viele andere wahrscheinlich auch. Und das lief halt schon vornherein einfach völlig ohne Probleme, also reibungslos, immer hohe FPS-Zahlen. Also ich habe es, glaube ich, immer mit einer 4090 probiert. Und also zunächst, ich habe später mal einen Artikel geschrieben, was man alles runterdrehen soll, aber zunächst habe ich alles auf Ultra laufen lassen natürlich und da sehen, wie läuft es. Und da kam das immer auf relativ stabile FPS-Werte, so irgendwie locker irgendwie so 110 oder 120. Ich weiß ja gar nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall mega flüssig spielbar.
Ja, mir ging es auch so. Ich habe ja auch in der offenen Beta oder in 2 Beta-Wochenenden reingeschaut. Ich habe ja dann auch so einen kleinen Artikel drüber geschrieben. Die findet ihr natürlich alle auf gamestar.de/tech. Plack, plack. Und es lief da auch wunderbar. Und ich denke auch auf vielen Rechnern und Grafikkarten lief das relativ sauber. Jetzt im Vergleich zu Battlefield 2042, wie ist da der Eindruck? Weil das lief ja anscheinend nicht so. Da habe ich allerdings keine Erfahrung. Da musst du jetzt ein bisschen erzählen. Wie lief damals 2042?
Also, 2042, ich muss sagen, ich habe 2042 ja angespielt gehabt, aber es lief gefühlt, muss man sagen, das war auch viel größer. Also die Maps waren teilweise unglaublich groß. Du musst das ewig, also rein vom Spieldesign her, war schon aus meiner Sicht zumindest fragwürdig. Du warst zu viel unterwegs, weil es kein Fahrzeug hattest. Ja, und ich glaube, das hat auch wirklich Probleme bereitet, weil einfach viel gearbeitet, das simuliert werden musste. Und das hat einfach nicht sauber funktioniert. Dazu gab es dann auch noch irgendwie, haben die Server erweitert bis auf 128 Spieler. Battlefield war generell immer so ein Spiel, was teilweise Probleme hatte mit dem Netcode. Also da gab es noch andere Teile, wie ich denke da zurück an Battlefield 4, das glaube ich 2013 rauskam, oder 14 rauskam. Das hat auch ziemliche Probleme mit dem Netcode gehabt. Und ja, da lief am Anfang gar nicht schief. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Battlefield 2042 mir angeschaut ganz gut und dachte mir, nee.
So schlimm
war es nicht. Warm damit. Ja, was ist schlimm? Bin rausgegangen, ich habe es erst heuer habe ich es dann gespielt, die haben mir einiges dran verändert. Und ich meine, die Maps sind nach wie vor riesig. Aber du hast halt dann dauerhaft Spielmodi drin gehabt, wie Team Deathmatch oder Vorherrschaft, was halt eine kleine Eroberung ist mit nur 3 Flex und so weiter oder 3 Zielen. Und da war das einfach schön spielbar. Hat mir gefallen, aber das kam natürlich relativ spät.
Ja.
Die haben lang gebraucht.
Ja, da hast du jetzt auch schon das Richtige angesprochen. Oder eine der richtigen Sachen, so die 128 Spieler damals. Ich habe auch schon bei der Gaming-Redaktion, beim Dimi, die haben ja auch schon Talk aufgenommen. Da war ja auch schon große Zweifel an den 128 Spielern, dass das einfach nicht the way to go war, um es mal so auszudrücken. Jetzt ist ja nur noch die Hälfte, in Anführungszeichen, 64 Spieler, aber auf einer Map ist es ja immer noch eine beachtliche Menge, auch wenn die Maps ja laut der Community zumindest ein bisschen zu klein sind, habe ich schon hier und da gelesen für einige Fans, okay. Aber das ist wahrscheinlich dann auch einfach ein Stück weit Geschmackssache.
Ja.
Ja, mich freut's. Ich war immer Fan zum Beispiel. Also mein Lieblings-DLC aus allen Battlefield-Spielen war von Battlefield 3 Close Quarter Combat.
Mhm.
Das war einfach, war mega. Also wenn du da irgendwie gute Reaktionen hast, auf engem Raum, keine Ahnung, da waren so Maps dabei wie Altmetall oder Schwärm, ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Es ist auch super genial zu spielen, hat mir mega viel Spaß gemacht und erinnert mich das neue Battlefield so ein bisschen auch daran. Man hat sehr viele Maps oder sehr viele Modi, wo es da wirklich die infanterielastiger sind. Ich weiß, Battlefield ist so eine Reihe, das haben halt viele, ja, da gehören Fahrzeuge dazu. Ich bin ein reiner Infanteriespieler und so. Also ich sehe das ganz anders. Aber ich kann alle verstehen, die vielleicht sagen, hey, ich möchte lieber 10 Kilometer Panzer fahren.
Ja, das verstehe ich auch gut. Aber jetzt haben wir schon einen ersten Unterschied, 128 gegen 64 Spieler. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum das jetzt besser läuft, Battlefield 6, als 2042. Aber da gibt es ja bestimmt auch noch ein paar andere Gründe. Was gibt es denn da so in der Richtung?
Also ich glaube, die haben, soweit ich weiß, ich bin jetzt zwar gar nicht so tief drin, hätte ich gesagt, aber soweit ich weiß, haben die damals auch schon mit mir, also sozusagen Battlefield 4, da haben vier Studios relativ gleichwertig und von Anfang an zusammengearbeitet mit verschiedenen Aufteilungen. Ich glaube, DICE war so in der Rolle von Engine Management und so weiter, also Frostbite Engine, haben dann immer wieder die Rückmeldung von anderen Studios gekriegt und Verbesserungen vorgenommen. Und bei 2042 war es so, dass DICE hauptverantwortlich war und dann halt immer wieder mal Studios dazugeschalten wurden, wie ist es nicht gleich wieder? Firmen, die Nord Motive Studios und so weiter.
Criterion,
ne? EA Montreal, so. Criterion Games, ja. Genau. Und Ripple Effect, glaube ich, ist das dritte.
Genau.
Und ja, und das hat anscheinend nicht gut funktioniert. Ich weiß nicht, war damals vielleicht auch der Zeitdruck groß. Ich weiß es nicht mehr so sehr. Wurde, glaube ich, ab eine gute Zeit. Richtig Zeitdruck hatten die damals von Battlefield 3 auf Battlefield 4, was damals einer der Hauptgründe war. Aber ja, ich glaube, das war einfach viel zu diffus. Und wir, wie gesagt, dann diese großen Maps, die haben ja auch gar nicht gut ausgesehen. Das war ja teilweise wirklich leer. Trotzdem waren es halt komplex zu simulieren, weil verschiedene Sachen halt auch drin dann abgelaufen sind, wie keine Ahnung. Auf einer Map hast du dann einen mega Raketenstart zwischendurch, was cool aussah, aber was natürlich auch Leistung frisst und so weiter. Und ich glaube auch die Tickrate war damals, die wird bei 64 gewesen sein, nehme ich jetzt einmal mal an, so 64 Hertz. Aktualisierung serverseitig quasi, ich glaube, es hat auch nicht so gut funktioniert, soweit ich mich erinnern kann. Es war quasi die Hit-Detection, dass du auch wirklich Treffer landest, am Anfang gar nicht gut und ja.
Inwiefern hat sich das jetzt geändert, die Tickrate? Haben sie da bei Battlefield 6 was anders gemacht?
Soweit ich das sehe, ehrlich gesagt, ist die, glaube ich, gleich. Es wird immer noch bei 64 sein. Vielleicht gibt es auch 128 Tick-Server. Wäre fein. Also auf jeden Fall, so mein subjektiver Eindruck ist jetzt ehrlich gesagt, dass die Hit-Detection super sauber funktioniert. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich irgendwie, keine Ahnung, nachdem ich in der Deckung war, noch getroffen wurde oder dass sich die Gegner anschießen und du siehst die ganze Hit-Marker und trotzdem fallen sie nicht um. Also für mein Befinden passt das von vornherein eben auch schon in den Betas. Aber das ist ziemlich gut.
Ja, das jetzt mit den mehreren Studios, ist das jetzt immer noch so, oder? Bei Battlefield 6, haben sie da irgendwie ihre Verteilung verändert? Oder was denkst du, warum das jetzt besser funktioniert hat?
Na genau, die haben, also ich habe damals ein Interview geführt, auch mit dem Technical Lead, Christian Buhl. Ich dachte, es wäre ein Deutscher dabei, Christian Buhl, ein Amerikaner. Aber und der hat eben gesagt, okay, nee, die haben wir von vornherein das mit den vier Studios gemacht, also DICE, Ripple Effect, Criterion und Motive Studio. Und da hatten da anscheinend eine relativ klare Aufteilung. Eben bei DICE, glaube ich, lag die Verantwortung mehr in der Engine. Und wenn die zum Beispiel dann die Maps kreiert haben, ich weiß nicht, welche Studios die Maps gemacht hat, aber nennen wir mal einfach Map XY und kam dann auf, okay, pass auf, hier haben wir die Ecke auf der Map ein Performance-Problem, dann haben die ja das Feedback direkt an DICE gegeben und die haben es wiederum in der Engine verwurschtelt. Also was ja auch generell ein großer Vorteil ist bei Battlefield oder bei DICE, dass sie halt eine hauseigene Engine haben, die halt auch von vorn bis hinten kontrollieren können.
Genau, die Frostbite Engine, ne?
Genau.
Dazu kommen wir später noch ein bisschen, weil die Engine ist natürlich immer ein großer Punkt bei Optimierung und kleiner Spoiler, die Unreal Engine 5, die wir viel sehen, wie gesagt, dazu kommen wir gleich, die ist ja eher nicht so beliebt bei Entwicklern als auch Spielern, mittlerweile eher verrufen. Aber ja, dazu später mehr. Auf jeden Fall läuft Battlefield 6 deutlich besser als 2042. Also falls ihr jetzt noch nicht reingeschaut habt, weil ihr dachtet, 42 war nicht so meins, da könnt ihr, glaube ich, unbesorgt sein. Das läuft schon deutlich besser. Und außerdem gibt es ja auch ein paar neue, coole technische Features in Battlefield 6, die auch recht gut umgesetzt sind. Was mich am meisten interessiert, da das ja so ein großer Reibepunkt in der Gaming-Community ist, vor allem im technischen Aspekt, ist ja Frame Generation. Kurz angerissen, ne? Frame Generation ist die Technologie, die dafür sorgt, dass per KI quasi Zwischenframes generiert werden, die nicht nativ gerendert werden auf der Grafikkarte, sondern wie gesagt per KI generiert werden. Da wird oftmals das Wort Fake Frames dann genutzt und das ist alles sehr kontrovers, gerade bei so Spielen wie Battlefield, die sehr kompetitiv und schnell sind, ist das natürlich ein Stück weit gefährlich, ne? So eine Technik zu haben, die ein bisschen die Reaktionszeit einfach beeinflusst. Du hast es ja ein bisschen angetestet. Wie war das für dich? Hat es einen großen Unterschied gemacht?
Also gefühlt, muss ich sagen, läuft es mit Frame-Gen sehr gut. Also gefühlt merke ich jetzt nicht groß irgendwie, dass sich an der Verzögerung groß was ändert. Soweit ich das im Übrigen habe, ist auch nur einfache Frame-Gen dabei, also nicht Multi-Frame-Generation. Das wäre auch zu viel, weil dann kommt wirklich Latenz oben drauf. Die brauchst du halt in einem Shooter, die brauchst du halt nicht. Ich konnte es ehrlich gesagt noch nicht messen, aus verschiedenen Gründen. Das werde ich mal, runterkommen heute. Gottes Willen, war noch auf letzte Woche. Nee, also die Woche mal genauer anschauen. Ich habe extra nachgefragt, weil es gibt ein Tool, da kannst du es einfach messen, das funktioniert nicht. Aber anscheinend misst im Hintergrund dann doch. Dann kann ich es mal genau beurteilen, wie es ist. Aber gefühlt, wenn es ein paar Millisekunden sind, ich sag mal, ein paar Millisekunden, also im Bereich von unter 10 oder so, oder unter 15, kann man sich drüber streiten. Also ich persönlich habe recht gute Reflexe, die messe ich regelmäßig, ja, ich bin mit Shootern so ungefähr im Schnitt so 130, 135 Millisekunden. Wenn jetzt da 15 Millisekunden ja oben drauf kommen, weil ich kann ja erst reagieren, nachdem das reagiert hat. Ja, dann sind wir halt bei 150. Na gut, macht schon einen Unterschied. Andere Leute, die auch schnell sind, die sind im Zweifel dann
Stück Stern. Also würdest du, wenn du jetzt wirklich kompetitiv spielen wolltest, würdest du Frame-Gen trotzdem ausmachen dann, oder wie ist
das? Ich will, ja, ganz ehrlich, also ich finde einfach, in einem kompetitiven Shooter, da brauchst du jede Millisekunde. Auch wenn es super funktioniert, ich würde sagen, ja, also wer irgendwie Singleplayer spielt oder wem es wurscht ist, die paar Millisekunden, der sagt, der geht einfach nur rein, damit wir jetzt weil er einfach ein bisschen Spaß haben will. Ich habe Kumpels, ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe nur die Artikel geschrieben, da bin ich auch ein bisschen geflamed worden. Deswegen, ja, ich bin schon jemand, der sehr auf KI schaut und so weiter und versucht, das zu optimieren und möglichst, ja, ich bin halt so ein Spielertyp. Kann man jetzt kritisieren, kann man schlecht finden. Andere sind anders. Wie gesagt, ich habe ein paar Kumpels, einer davon ist schon weit über 60, ich bin da schon weit über 40, der trifft halt relativ schlecht, sage ich jetzt mal. Hi Wolfi an der Stelle. Aber ihm ist es egal. Der mag halt einfach Spaß haben, dass wir da reingehen und ein bisschen Gaudi und so. Und da würde ich schon sagen, ja, da kannst du natürlich schalt Frame-Gen dazu, wenn es da eben genau diesen flüssigen Eindruck liefert, den wir haben.
Genau, es ist ja auch eine Frage der Hardware, weil Frame-Generation ja auch in diesem komischen Zwischenplatz ist, wo es halt nichts bringt, wenn deine Frames sowieso schon sehr niedrig sind. Sorgt es ja noch eher für ein langsameres Bild und für weniger Reaktionszeit. Und wenn du halt sowieso schon extrem hohe hast, dann brauchst du es halt nicht einschalten, so im Endeffekt. Das heißt, es ist in diesem seltsamen Limbo, wo es halt nur sehr beschränkt was bringt. Also man eher, wenn man dann 60, 70, 80 Frames hat und man will halt seine 165 für seinen Bildschirm maximal ausnutzen oder so, ich glaube, dann bringt das was. Aber ja, dein Tipp auf jeden Fall, Frame Generation lieber ausschalten, wenn man ganz oben in der Liste stehen will.
Genau, bei Frame Generation muss man so sagen, es aktiviert dann immer automatisch NVIDIA Reflex. Quasi das hat diese ganze Render-Pipeline verkürzt, beziehungsweise CPU und GPU synchronisiert, sodass dann die Bilder wirklich, sagen wir mal, schön sauber da geschmeidig durchflutschen und du da keine Verzögerungen hast. Aber da würde ich eher Frame-Gen doch dann ausschalten und Reflex dazu. Bringt halt auch nochmal, sagen wir mal, 10, 15 Millisekunden.
Genau, aber das geht jetzt nicht in-game. Also, falls ihr das machen wollt, das müsst ihr dann, glaube ich, im Treiber machen, ne? Also, oder kann man das speziell im Spiel einschalten, ohne dass Frame-Gen an ist?
Ich glaube, man kann es im Spiel separat einstellen.
Das geht ja nicht in jedem Spiel.
Okay. Ich glaube schon. Also, weil ich mich erinnern kann, wenn du Frame-Gen anschaltest, ist ein bisschen weiter drüber ein Button für für Reflex, deren ausgegraut ist. Soweit ich es gerade irgendwie noch
in Erinnerung habe. Zur Not im NVIDIA-Treiber könnt ihr es dann einschalten. Genau. Ansonsten gibt es ja auch noch ein paar andere Sachen, wo man aus technischer Sicht vielleicht ansprechen kann, wo wir gerade schon dabei sind. Und zwar die HD-Texturen. Die sind ja wieder so ein bisschen... Ah, hast du dir angeschaut und wie ist dein Befinden?
Ja, also... Also zunächst einmal ist es total verwirrend gewesen. Da werde ich immer damals so die Eigenschaften bei Steam jetzt zum Beispiel aufmacht und schaut, was da für ein DLCs oder welche DLCs da das HD-Texture-Pack betreffen. Das sind, glaube ich, 6 oder 7. Manche für Singleplayer, manche gemischt. Manche, da kennst du dich ja gar nicht aus. Also das ist wirklich totales Chaos. Was sollst du deinstallieren, was sollst du installieren? Und dann letztlich, also auch, was ich gesehen habe von internationalen Kollegen und so, Digital Foundry, glaube ich, auch im Video dazu gemacht. Ja, Singleplayer, für sie ist teilweise so ein Unterschied, ist vielleicht ein bisschen schärfer, aber du musst schon sehr genau schauen. Ich habe es im Multiplayer probiert nachzustellen, ob es da auch so ist. Ich hatte zunächst den Eindruck, okay, mit dem HD-Pack ist es ein bisschen, sind die Texturen ein bisschen schärfer, wenn man nah dran ist. Aber im Großen und Ganzen, ehrlich gesagt, habe ich wenig Unterschied feststellen können. Es wirkt sich auch auf die VRAM-Auslastung, also Grafik-Videospeicher-Auslösung, Auslastung nicht so gravierend aus. Ich habe bei mir, glaube ich, so 1 GB zusätzlich gemessen. Das ist auch nicht so viel, sofern es richtig funktioniert hat. Weil, wie gesagt, es waren halt so viele Optionen. Ich glaube, da, wenn du einen Haken falsch setzt, dann funktioniert es wahrscheinlich nicht. Drum ganz schwer zu sagen, ob ich es auch nicht richtig gemessen habe.
Also ich habe es mir auch angeschaut und man kann es im Endeffekt weglassen. Also vor allem, wenn man dann in der Hitze des Gefechts ist, so das fällt im Lebtag nicht mehr auf, denke ich. Ich glaube, die 6 Gigabyte oder was es sind, die kann man sich dann sparen, auch wenn es...
Also es ist viel mehr.
Viel mehr, ne?
Das sind 30 oder 40 Gigabyte
sogar. Ach so,
okay. Das ein Pack schon mit 20 Gigabyte dabei. Das ist, glaube ich, nur für den Singleplayer. Dann nochmal 6 Gigabyte da und 3 da und 1 da. Ja, Kraut und Rüben.
Okay, also wenn ihr euch den Speicherplatz sparen wollt, dann lasst einfach das Texturpack weg. Da für Leute wie mich, die so eine läppische 50K-Leitung noch zu Hause haben, da kann man sich gut Zeit beim Download sparen auf jeden Fall.
Also, es ist auch so ein bisschen, ja, also mir kommt es so vor wie so ein Relikt aus der Vergangenheit. Klar, ich meine, man kann auch sagen, ist super positiv, weil 30, 40 Gigabyte, ich meine, haben wir doch viele damals jetzt nicht viel, mehrere 4 Terabyte SSDs oder NVMe SSDs oder so. Das sind 30, 40 Gigabyte schon viel. Also es ist schon noch nett, dass es aufsplittet. Sie hätten es ein bisschen einfacher machen können. Ein Häkchen hätten mir gereicht.
Ja. Gibt es denn eine Einstellung? Du hast ja auch den Artikel geschrieben für die optimalen FPS quasi, die optimalen Einstellungen für maximale FPS, so rum. Welche Einstellung war denn so die am meisten Einfluss hatte? Weißt du das noch zufällig?
Also ich habe es nicht gemessen. Nein, der Artikel, der ging dann nicht mehr zu sehr um die Performance, sondern mehr um die Usability von Gegnern. Also ich habe das mehr in die Richtung aufgezogen. Aber ja, typischerweise sind so Schatten sind so ein Ding. Die fressen immer unheimlich viel. Oder Reflexionen natürlich. Also es gibt kein Raytracing im Spiel. Das haben sie bewusst rauslassen. Also hat mir eben da auch dieser Christian Bull damals gesagt, okay, also da wollten sie aus Performance-Gründen drauf verzichten. Und in dem Shooter sind die meisten ja dann doch so, dass es, also gibt natürlich Leute, die schalten trotzdem an, aber auch von der Vergangenheit, glaube ich, die meisten schalten das ab. Die paar Reflexionen, die es dann hast, erstens mal, du läufst eh drüber, du schaust da gar nicht so genau hin. Der Fokus ist immer in der Bildmitte, eine Pfütze ist unten. Ja, also gut, nicht so viel. Ja, wie gesagt, ansonsten sind es die klassischen Green Space Reflections drin. Okay. Ich habe nichts geraucht oder so.
Das ist normaler Zustand, alles gut.
Das ist ganz normal. Und ja, das sind ja Dinge, die fressen. Kann man ausschalten.
Ja.
Kann man auch drin lassen, wenn man die Leistung hat, aber ja.
Ich sag mal so, insgesamt, ich habe ja damals auch zumindest ein Beta-Wochenende ein bisschen getestet und angeschaut, was da so Leistung zieht. Selbst wenn man es von ganz ultra hohen Einstellungen auf die niedrigsten macht, macht das gerade mal insgesamt 20%. Leistung aus, also 20% FPS-Unterschied. Also das ist wirklich nicht der allergrößte Unterschied, den man da rausholen kann.
Es ist halt mittlerweile auch so, vielleicht hat es auch damit zu tun, weil früher war es einfach so, ich denke jetzt zum Beispiel an Battlefield 5, zum Beispiel, da hast du unglaublich viel einen unglaublich großen Vorteil gehabt, wenn du da alles auf niedrig gesetzt hast. Weil da waren teilweise dann die komplette Büsche einfach weg. An Ufern oder so, die Leute lagen halt da rum, dachten, die wären nicht sichtbar und ich bin halt drum und hab die alle weg. Und mittlerweile, also ist es mehr so, dass das selbst, also dass der Unterschied zwischen niedrig und ultra jetzt von der Dichte ist gar nicht so groß. Also das ist, sagen wir, die Visibility ist fast vergleichbar. Ein bisschen Vorteil bringt es noch, aber die Entwickler haben da einfach reagiert drauf und haben gesagt, okay, wenn ein Shooter ein Battlefield ist, hat er irgendwo auch kompetitiv spielst gegeneinander und so, da sollten also dann mögliche Vorteile sich nicht aus den Einstellungen ergeben, sag ich mal.
Ja, genau, also wahrscheinlich einfach absichtlich dann die Range nicht so hoch gemacht, dass das einfach nicht so groß einen Unterschied macht. Ja. Hätte ich auch nie gedacht, ich habe das zum ersten Mal von dir gehört, weil du das neulich schon mal erwähnt und da dachte ich, ja, okay, das ist ja crazy, einfach die Grafik runterstellen und einen spielerischen Vorteil haben, das ist schon, ist schon verrückt. Ja.
Man mag mich dafür verurteilen, aber also, auf der anderen Seite denke ich mal wieder, ja, viele haben sich aufgeregt und dann schlagen schon irgendwie so am ersten Tag vom Release kommen schon die ersten Internetseiten, die berechnet haben, welche Waffe hat die niedrigste Time to Kill und so. Also ja, es gibt Leute, die spielen es nicht kompetitiv, aber ganz viele tun es. Und auch wenn man mich dann auf mich mit dem Finger zeigt und sagt, ja, du
na, cheatest da bist doch. Da bist du auch nicht der Einzige, glaube ich, der das herausgefunden hat.
Also wenn die Leute ehrlich sind, dann werden viele sagen, ja, eigentlich schaue ich schon auch ein bisschen drauf.
Ja, ich meine, es ist ja auch ein kompetitiver Shooter. Da haben die Leute auch Bock, das letzte Fünkchen noch rauszuholen. Ja. Dafür ist es ja ein Stück weit auch
ja, klar. Ja, schon. Es macht ja auch Spaß.
Ja.
Ich habe dich selbst schon mal, also ich glaube für Battlefield 2042 habe ich mir erstmal so eine Time-to-Kill-Tabelle einmal angeschaut. Letztlich habe ich ganz anders gespielt. Mhm. Das ist dann irgendwie ganz komisch. Also bei Battlefield 2042 war eben so die AK-5C eine relativ, eine Waffe mit niedriger Schussfrequenz, sage ich mal. Aber die hat sich einfach irgendwie super cool angefühlt. Und bei Battlefield 6 geht's mir auch so. Also ich habe noch nicht so weit reingespielt. Ich habe die Standardwaffen noch. Glaube ich, spiele momentan mit einer M4-1 oder sowas, also so ein Standard-Pionier-Gewehr und so, ja, hohe Kadenz, ein bisschen Schwäche auf Distanz, aber gut, wenn man gut ich sag mal Fingertip-Shooting betreibt, keine Ahnung, wie man das nennt, muss halt einfach oft klicken, damit sich halt immer wieder auch der Verzug quasi zurücksetzt.
Ja, ja, so einzelne Klicks statt gedrückt halten, ja, das weiß
ja,
ich auch.
Ja, genau, da kannst du halt ja, relativ präzise schießen.
Ja.
Ja.
Ja, so ein letzter grafisch-technischer Punkt, den wir noch ansprechen wollten, ist so die Zerstörung, weil da gab es am Anfang hoches Lob in der Community und dann ist es irgendwie ins Negative umgeschwungen und da hat sicherlich die Gaming-Redaktion schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ich wollte es hier auch nochmal angesprochen haben, einfach aus technischer Sicht, weil ich es auch mega interessant finde, welche Anforderungen da so ein Zerstörungssystem überhaupt hat. Kannst du dazu was sagen?
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ja, also man sagt ja immer so allgemein, okay, das ist physikbasierte Zerstörung und so und das ist nur so halb wahr, das ist schon mal der Anfang. Also da ist viel, ist pre-baked, das ist quasi vorgerendert, was da passiert. Es gibt Sollbruchstellen quasi. Das heißt, wenn die Granate einschlägt, dann wird da nichts genau physikalisch berechnet auf der CPU, was da jetzt wegbricht, sondern nee, es wird ein bestimmter Effekt ausgelöst, bestimmte Teile fallen weg. Brechen weg da vor dem Gebäude, bestimmte Wände oder sowas, oder ist ein bestimmtes Loch da drin. Da gibt's dann vielleicht von jedem Effekt 3-4 Varianten, damit es auch ein bisschen anders ausschaut. Und so, ja, dann sieht's relativ willkürlich aus, ist aber definiert genau. Was ja für den Spielfluss interessant ist, weil du willst ja nicht irgendwie beliebig alles plattbomben und dann ist völlig wurscht, wer welchen Weg geht, sondern du sollst ja ganz gezielt Wege dir bahnen können, die halt irgendwo definiert sind. Also,
Okay, siehst du, das wusste ich jetzt auch nicht, dass die quasi vordefiniert sind, weil du hast es ja schon gesagt, es heißt immer so, ja, physikbasiert und so, also muss es ja irgendwie je nach Einschusswinkel oder so eigentlich anders aussehen, aber dem ist dann nicht so, ne?
Naja, und ich finde es auch gut so, ehrlich gesagt, weil genau das, du willst ja in einem Shooter, hast ja idealerweise keine Ahnung, da denke ich immer an Counter-Strike als bestes Beispiel, wo du auf einer Dust 2 hast du Mitte, Long und du hast halt B, drei Zugänge mehr oder weniger. Und so soll es halt auch in einem Battlefield sein. Du sollst ja nicht irgendwie von überall gleichzeitig mit Gegnern rechnen müssen. Muss ja irgendwo noch strukturiert sein, sage ich mal, oder geordnet sein, auf eine gewisse Weise. Und das bietet das System. Und macht es natürlich dann auch umso performanter, weil das wirklich physikbasiert zu berechnen, das wird Leistung kosten.
Genau, ja, weil da habe ich mich auch schon immer gefragt. Ich bin jetzt halt nicht so im Battlefield-Shooter-Thema drin und ansonsten ist es ja eher eine Seltenheit, dass es mal so zerstörbare Umgebungen gibt. Wir hatten jetzt neulich erst Donkey Kong, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, wo es, also das kann man ja gar nicht vergleichen. Ist nur so das Erste, was mir zu zerstörbarer Umgebung einfällt. Finde ich mega spannend, einfach mal zu erfahren, wie das funktioniert, weil es sieht schon eindrucksvoll aus. Also Gameplay-Videos von Battlefield, generell Battlefield teilen, das ist ja schon immer so ein Ding gewesen, oder zumindest seit langer Zeit, diese zerstörbare Umgebung, also finde ich schon super faszinierend. Wie gefällt dir das in Game jetzt mal abgesehen von der Technik? Kommt das gut?
Ich nutze es erstaunlich wenig noch, aber man soll es eigentlich schon nutzen, weil da kann man sich ja auch wieder Vorteile einfach erspielen. Je nach Spielmodus ist es natürlich unterschiedlich, aber gibt ja dann irgendwelche wie so. Das hieß sonst King of the Hill, weiß gar nicht, ob es immer noch so heißt. Hieß in Battlefield 2042 schon so, wo es um wirklich bestimmte Bases geht, die du halten musst und die da oder der andere erobern muss und so weiter. Und wenn du da natürlich, weil da ist es relativ entscheidend zum Beispiel, dass du wenig stirbst, also musst wieder von A nach B quasi laufen oder halt revived wirst, das ist auch ganz wichtig. Am besten ist natürlich, du hast irgendwie, möglicherweise, wenn du dann doch sterben solltest und keiner hebt dich auf, einen schnelleren Zugang. Und den kannst du halt damit dir freischießen. Also ja, ich würde jedem empfehlen, nutzt das System. Es ist aus gutem Grund da, bringt euch taktische Vorteile. Kannst mal wirklich Gegner flankieren. Ich habe aber das meiste, was ich jetzt gespielt habe, war im Zuge der Arbeit, einfach reinschauen. So privat muss ich sagen, also ich habe 10 Stunden jetzt gespielt oder so. Also völlig überschaubar. Macht mir Spaß. Ja.
Okay, ja, ich würde sagen, dann kommen wir doch zum relativ großen Thema Optimierung und Engine, denn das ist ja immer so eine Sache, also wir haben es vorhin schon kurz angerissen, aber Battlefield 6 ist ja auf jeden Fall so ein Musterbeispiel momentan, dass man startet es, das Ding läuft und da muss man sich keine großen Gedanken machen. Klar, ganz alte Hardware ist natürlich immer so ein bisschen außen vor, aber das ist ja auch normal im Gaming dann ein Stück weit. Ja, wie ist es mit der Frostbite Engine? Wir haben sie vorhin schon erwähnt. Die ist ja von DICE intern und die können ja damit anscheinend dann auch dementsprechend gut umgehen. Jetzt ist das Thema Optimierung ja allgemein so ein eher schwieriges Thema. Kannst du mal kurz vielleicht anreißen, so woran liegt's denn, dass es so ein Thema einfach ist in den letzten Monaten und Jahren?
Ja, also eine Frostbite Engine ist ja quasi, sagen wir mal, eine proprietäre Engine, die halt jetzt nur DICE für gewisse Spiele. Also ich glaube, die lizenzieren das auch gar nicht weiter, nutzen das nur in dem eigenen Kosmos. Und Frostbite ist eigentlich wirklich auf Shooter optimiert. Also sprich schon auf Maps und was weiß ich, Zerstörbarkeit und alles Mögliche, was dazu kommt. Und das ist halt schon inhärent komplett anders als eine Unreal Engine 5, die ja quasi, wenn man so will, eine General Purpose Engine ist. Also die hat wirklich versucht, alles irgendwie abzudecken und super auszusehen. Und das macht den Unterschied aus. So oberflächlich gesagt ist das genau der Punkt, warum es bei der Unreal Engine 5 nicht so gut läuft. Man kann natürlich ins Detail eintauchen und sich mal ein paar Sachen anschauen, wie das Lumensystem, die Beleuchtung oder das Polygonsystem, Nanite. Die haben ja am Anfang, das Versprechen war ja, Wahnsinn, du kannst da im Prinzip egal, beliebig tief reinscrollen, du hast immer noch Details. Das Level of Detail, was normalerweise immer oder früher immer von den Entwicklern manuell bestimmt wurde, macht halt die Engine komplett automatisch. Aber irgendwie hakt es da anscheinend doch ein bisschen. Beziehungsweise es ist halt natürlich dann für einen Entwickler, der die Engine nutzt, nicht so leicht. Ich meine, klar, also es ist nicht so, dass die die Unreal 5 komplett geschlossen wäre, dann natürlich, da können die Entwickler schon hergehen und können da auch ihren eigenen Code mit einbringen. Die können sagen, okay, das gefällt mir nicht, das musst du optimieren. Ja, aber dazu brauchst du halt Ressourcen. Und das ist natürlich problematisch, weil die Leute, die dann so eine Lizenz-Engine wie eben Unreal hernehmen, ja, die haben meistens die Ressourcen halt dann doch nicht. Und ja, so bleibt die Optimierung auf der Strecke.
Mhm.
Und genau das Gegenteil ist halt der Fall bei sowas wie Frostbite. Frostbite ist ja sicherlich, ich sage mal, wahrscheinlich nicht auf dem alleraktuellsten Stand, nicht so weit entwickelt wie in die Unreal Engine, aber das, was sie halt macht, das kann sie ganz gut. Und ja, und die Entwickler, die wissen ja genau, wie sie damit umgehen, weil die Frostbite Engine ist jetzt, ja, die ist auch weiter gewachsen, aber die Entwickler entwickeln ja darauf schon die ganze Zeit. Die wissen also auch genau, was sie damit machen können. Auf der Unreal Engine zum Beispiel, da kommt ja quasi mit jedem Update irgendwas dazu, noch irgendein Feature, noch irgendwas und keine Ahnung, Meta, Human, Pipa-Blub und diese ganze NPC-KI-Geschichte, was da alles mit reinspielt. Super coole Features, ohne Zweifel, aber ja, also das ist einfach viel zu viel für kleinere Entwicklerstudios sowieso, aber selbst für AAA-Studios. Du müsstest Leute engagieren oder irgendwo akquirieren, die halt schon Erfahrungen damit haben. Das sind wenige, die sind meistens vergeben. Ja, dann stehst du natürlich vor Problemen.
Ja. Also du hast jetzt kurz auch Nanite angerissen. Also ich meine, das kann an sich schon ein ganz eigener Talk sein zu Unreal Engine 5. Deswegen steigen wir da jetzt auch, glaube ich, gar nicht so tief ein. Trotzdem ein, zwei Sachen wollte ich nochmal näher besprechen. Und zwar Nanite, davon hört man auch recht oft. Kannst du kurz umreißen, was das überhaupt ist an sich?
Ja, also so Computergrafik ist ja quasi in so Polygonen, also Vielecken, meistens jetzt Dreiecke oder so aufgebaut. Und die waren halt früher sehr grob. Wenn ich da zum Beispiel an, wie hieß das Spiel gleich nochmal, in den 90ern? Nee, fällt mir gerade nicht mehr ein.
Ah, da gab es ja einige, so Tomb Raider und so, ne?
Ja, ja. Also ein ganz bekanntes. Da hast du wirklich noch die einzelnen Polygone gesehen. Ich denke zum Beispiel auch an Monster Hunter Wilds. Da war das auch so, ich hatte mal so einen Bildfehler drin, da kam halt irgendwie so ein, ich weiß gar nicht mehr, ich habe schon so nicht mehr gespielt, kam so ein zotteliger Riesenbär, Mammut, ähnliches Viech auf mich zu und das war halt irgendwie komplett, du hast einfach nur Dreiecke gesehen, riesige Dreiecke. Der Rüssel oder was es war, auch so ein riesiges Dreieck. Ja, das sind halt Polygone, genau. Und idealerweise, wenn man dann irgendwie näher kommt, also es macht schon Sinn, wenn die Objekte weiter weg sind, dass man da größere Polygone verwendet, weil einfach, das geht natürlich einfach auf die Rechenleistung. Ist einfach weniger so berechnet für einen Computer, wenn er so ein großes Dreieck, das eine einheitliche Textur zum Beispiel berechnet, als ein ultra kleines. Genau, und je näher du halt den ganzen Dingern kommst, den Objekten kommst, umso kleinteiliger wird es, umso schärfer ist dann auch der Eindruck und Nanite ist halt da völlig all over the place, sage ich mal. Das sind ja, die haben wie viele Milliarden von Polygonen. Na, ob das letztlich stimmt, das ist wieder so ein anderes Ding, aber es waren auf jeden Fall, du kannst ja schon sehr viele Polygone realisieren. Ich habe mir das in vielen Demos angeschaut, das ist mega beeindruckend. Aber ich hatte immer dann mit der 4090 und 5090, das ist noch da, du bist auch ausprobiert, du hast unter Frames teilweise von 24 oder so. Klar, du kannst weit reinscrollen, du schaust den Stein an und denkst dir, boah, das ist auch mal wirklich krass realistisch oder krass. Du siehst dann schon, wenn du auf der niedrigsten Ebene irgendwo ankommen bist, du kannst nicht unendlich weit reinscrollen, irgendwann bist du auf dem niedrigsten Level und dann schaut schon alles ein bisschen so kugelig, sag ich mal, so aus. Aber sobald du da einen Schritt zurück gehst oder so, dann schaut es aus wie eine ultra krasse, realistische Textur von einem Stein. Also völlig krank.
Ja, also Nanite ist einfach mit mehr Details dann, oder wie,
genau.
kann man zusammenfassen.
Mehr Details und vor allem, gut, und sie kann eigentlich dieses Detaillevel selber steuern.
Mhm.
Das muss nicht von Entwicklern hinterlegt werden. Ja, und im Endeffekt einfach mehr von den Polygonen, die es schon immer gibt.
Mhm. Was können jetzt andere, also wenn man jetzt mal überlegt, so, wir gehen jetzt davon aus, oder wir haben die Erfahrung gemacht, dass andere Studios, auch AAA oder gerade AAA-Studios, weil man ja das bei Indie-Projekten ja weniger sieht, dass sie einfach Probleme mit der Unreal Engine 5 haben. Was können jetzt sich Entwickler so ein bisschen abschauen? Also wir sind beide keine Entwickler, das muss man mal dazu sagen. Wir haben
genau.
Grobes Wissen. Ich habe mal Spieleentwicklung studiert, aber das habe ich 3 Monate lang gemacht und dann habe ich gedacht, Mathe ist nicht meins, dann bin ich zur GameStar gegangen. Nee, stimmt nicht, da hatte ich noch eine Zwischenstation, aber darum geht's nicht. Was können sich jetzt Studios, woran können sich Studios orientieren, wenn sie sagen, ey, ich will aber mein Spiel genauso optimieren wie DICE das macht oder die Battlefield-Entwickler, also was kann man da von der Frostbite Engine lernen? Oder ist es im Endeffekt, macht eure eigene Engine? Ist natürlich leichter gesagt als getan, aber ja, gibt's da was in der Richtung?
Nee. Das ist jeder nicht. Muss man so sagen. Es gibt ein paar größere Publisher oder Entwickler, die haben ihre eigenen Engines. Also Paradox zum Beispiel auch hat, ich weiß gar nicht, wie die Engine da heißt.
Ist das nicht sogar die Paradox-Engine? Oder ich nutze unseren Freund Google.
Nee, die hat irgendwie so einen Namen von irgendjemandem. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie er heißt. Genau, du suchst es raus. Aber es war irgend so eine historische Figur. Irgendwie Karl irgendwas. Ach, weiß ich. Ja, das haben halt ein paar wenige. Die ist halt geeicht auf diese ganzen hochkomplexen Strategien.
Die Clausewitz-Engine kann das sein.
Genau, Clausewitz was, ja.
Da musst du jetzt aber auch ein bisschen gucken, ey.
Ja, er war mir mit Karl mit C geschrieben, war ich sogar nicht so weit.
Ja.
Clausewitz. Genau, danke fürs Nachschauen. Ja. Und ja, okay, und EA, DICE, diese gibt es halt schon lang. So eine Engine-Entwicklung ist halt einfach eine komplexe Sache auch. Ich meine, man muss sich das halt vorstellen. Du musst ja mit so einer Engine versuchst ja die Realität irgendwo nachzubilden, im Idealfall. Also wie gesagt, es gibt die Clausewitz-Engine, ist wieder so ein Spezialfall, weil es eben nur speziell diese extremen Strategie-Level dann so bedient mit diesen ganzen Untermenüs und so. Das ist eine spezielle Geschichte. Aber typischerweise so Engines, die halt auch die Frostbite-Engine, die wollen ja die Realität irgendwo nachvollziehen. Oder zum Beispiel dann auch einen realistischen Bullet-Drop oder sowas hast, wofür Battlefield einmal bekannter. Also du kannst also wirklich, wie sich die Projektile verhalten, wird da genau berechnet und so. Ja, und das müsstest du halt von Grund auf aufbauen. Da brauchst du wirklich gute Coder, die das dann auch so hinkriegen, dass das auch wirklich gut performant läuft. Mhm. Und nicht einfach nur so. Also das ist schon schwer. Drum, ja, da, man kann leider nicht aus. Die meisten sind halt wirklich auf diese Lizenz-Engines wie Unreal oder Unity-Engine oder so. Ja, die sind da angewiesen.
Ja.
Kommen nicht aus.
Da ist jetzt so die letzte, fast schon abschließende Frage, die mir da im Kopf rumschwebt oder die ich mir notiert habe vielmehr. Wie sieht es jetzt aus mit der Unreal Engine, wenn wir jetzt ein bisschen weggehen von Battlefield? Haben wir da noch Hoffnung? Oder warten wir jetzt auf die Unreal Engine 6 und hoffen, dass die Unreal-Entwickler sich da ein bisschen Gedanken zu gemacht haben und gemerkt haben, das läuft vielleicht, wenn wir hier und da was umstellen, besser. Was denkst du dazu?
Tja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin ja auch, was ich schon gesagt, wir sind beide keine Entwickler, ich bin auch nicht so mega tief drin in der Engine-Geschichte und so. Aber wir sind ja jetzt, glaube ich, schon bei Version 5.7.4 oder was ich zuletzt gelesen habe. Das heißt, und ich glaube, bis 2020 ist die gekommen, die anderen und fünf, soweit ich
weiß. Sie haben sie zumindest vorgestellt, 2020. Ja,
die ersten Demos, die haben wir sogar auf der PlayStation 5 damals gezeigt. Und ich glaube, die PlayStation 5 war damals noch gar nicht heraus, soweit ich mich erinnern kann. Das sah sich schon ziemlich spektakulär aus, aber ja, also, ich keine Ahnung. Ich würde eher darauf hoffen, dass in der nächsten Engine einfach grundlegend schauen, weil jetzt ist es wahrscheinlich so weit fortgeschritten mit so vielen Plugins und so weiter. Weiß nicht.
Mhm.
Ja, letztendlich, du könntest natürlich schon, wenn die Entwickler besser damit umgehen, das dauert eine gewisse Zeit, also sprich, je länger es die Engine gibt, umso besser werden in der Regel auch die Spiele performen, die Leute dann wissen, okay, das muss wegschalten und so. Aber die soll ja eigentlich, das ist ja so der Hintergedanke der Unreal Engine 5 oder generell so in der heutigen Zeit, ist ja, den Entwickler möglichst entlasten von den technischen Dingen, sondern auf den kreativen Prozess fokussieren lassen. Das will die Unreal Engine 5 halt nicht fahren. Und das tut's auch im Prinzip, weil okay, du sagst schon einfach, ja gut, dann Raytracing, das schaut man hier an und das schaut man dazu. Schaut schon super aus. Ja. Aber ja, ich hoffe auf die nächste Engine. Ich hoffe auch, dass sie bald mal kommt. Weil jetzt sind es 25, ich glaube, nächstes, übernächstes Jahr werden wir
werden wir die schon zumindest angekündigt bekommen.
Vielleicht ja dann einfach ähnlich mit der PS6 so in dem Rahmen, ne? Da wird ja auch gemunkelt, 2027 wahrscheinlich so am gegen Ende des Jahres, ähnlich wie es 2020 war. Kann natürlich sein, dass dann bei der Vorstellung auch schon die PS6 dann genutzt wird. Aber das ist jetzt auch reine Spekulation, ne? Das wissen wir nicht. Das kann aber auch durchaus sein.
Die PS6, die haben ihre eigenen Engines, oder? PlayStation, glaube ich, die nutzt. Wer weiß ja gar nicht, wie die heißt.
Es kommt halt, glaube ich, auf den Entwickler an. Nee, weil wir gerade von der Vorstellung von der UE5 geredet haben. Da haben sie eine PS5 benutzt. Deswegen meine ich, könnte es auch sein, dass das irgendwie auf den Zeitrahmen fällt bei der PS6-Vorstellung dann oder in dem Jahr, wo die rauskommt.
Also halte ich auch für irgendwie plausibel.
Ja. Gut, wir halten fest, UE5 suboptimal. Da werden wir aber auch in gegebenen Zeitrahmen auch nochmal genauer drüber sprechen und uns da auch Leute anholen, die da vielleicht ein bisschen tiefer drin stecken. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir hier einen guten Schlusspunkt erreicht zum Battlefield 6 Talk, außer du willst noch was loswerden.
Naja, alles gut. Wunderbar. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich weiß. Mehr weiß ich nicht mehr.
Gut, alles klar. Dann danke ich euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schaut gerne noch mehr GameStar Tech Content hier auf dem GameStar Talk Kanal oder auf den entsprechenden Spotify Kanälen. Schaut auf gamestar.de/tech vorbei oder auch nur auf gamestar.de. Da gibt's allerhand tolles Zeug und dann hören wir uns nächstes Mal. Bis dahin. Tschüsschen.
Ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.